Ja, gestern, als wir zusammengekommen sind, um an die Geburt unseres Herrn Jesus zu denken, da habe ich ja schon gesagt, wir werden heute etwas über Psalm 24 lesen und auch darüber nachdenken. Also wer die Bibel dabei hat, soll es aufschlagen, Psalm 24. Es wird heute keine PowerPoint sein. Ihr habt den Bibeltext so vor Augen. Ja, wenn es um diesen Psalm geht, das ist ja, der ist ja in dem Psalter oder in den Psalmbüchern so enthalten, dann möchte ich darauf hinweisen, dass das eigentlich so ein schöner Dreiklang ist von David. David hat ja den Psalm 22 geschrieben, also Gott hat ihn ja ihm gegeben. Und zwar bei diesem Psalm 22, da wird der Herr Jesus vorgestellt als das Opferlamm. Ja, da fängt ja so an, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann Psalm 23, da wird der Herr Jesus vorgestellt als der gute Hirte. Das bedeutet, so will er seine Erlösten führen. Zuerst kommt die Erlösung, Opferlamm, und dann kommt die Führung des guten Hirten. Ja? Wo dann der Christ auch sagen darf am Ende, ja, und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Der gute Hirte führt sein Schaf um seines Namens willen, weil sein Name über ihm genannt ist. Und der Psalm 24, der beschreibt den Herrn Jesus als König. Ja, also Opferlamm, Hirte, König. Und darüber werden wir heute nachdenken, über Psalm 24, über den König. Ich lese mal diesen Psalm vor. Dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, das ist Jakob. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Ich habe diesen Abschnitt eingeteilt, also diesen Psalm in 5 Teile. Und es geht einmal um den Eigentümer. Dann werden wir uns etwas um eine Bedingung Gedanken machen. Dann geht es um den Segen, als drittes die Aufforderung und dann der König selbst. Okay. Und die ersten zwei Verse sprechen von dem Eigentümer. Das bedeutet auch für dich, der du hier bist und egal woher du kommst, ja, ob aus Aufham oder Brasilien, ganz egal, ja, woher du kommst, du gehörst Gott. Und zwar, so heißt es ja hier, Dem Herrn gehört die Erde. Ob du an Gott glaubst oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Gar keine Rolle. Ja? Wie deine Beziehung zu Gott ist, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern du sollst zuerst mal wissen, du gehörst Gott. Denn du bist ja auch auf der Erde, oder? Dann kommt es ja darauf an, wie bist du denn eigentlich zu seinem Eigentum geworden? Mancher bekommt ja etwas einfach geschenkt. Ja? Gestern habt ihr wahrscheinlich auch was geschenkt bekommen. Das hast du dir nicht selbst gebastelt, ja? Sondern du bekamst es von der Mama oder vom Papa oder später. Ja, gibt es ja auch vielleicht mal ein Erbe oder so, das hat man auch nicht erarbeitet, sondern man bekommt das geschenkt. Ja, wie ist denn Gott zu seinem Eigentum gekommen? Schauen wir mal her, Vers 2. Er hat also den Erdkreis, die Erde und so weiter gegründet. Gott hat gearbeitet und deswegen gehört es ihm auch. Also niemand anders hat ihm das geschenkt und es ist ihm so zugefallen, sondern er hat sich bemüht. Und zwar an jeden Einzelnen von euch und bei mir natürlich auch. Wir kennen ja wahrscheinlich auch noch etwas, ja, das, was in Psalm 139 steht, Psalm 139 und zwar die Verse 13 bis 14, das möchte ich euch mal vorlesen, da heißt es, ich muss erst mal schon genau schauen, da, denn du hast meine Nieren gebildet, übrigens auch wieder ein Psalm von David, ja, Du Gott, hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Zufälle. Nein, sind deine Werke. Also Gott hat gearbeitet, dass du hier sitzt. Das ist nicht, weil irgendwie es mal funktioniert hat bei Papa und Mama, sondern weil Gott Ja gesagt hat. Ich will, dass du lebst. Das ist der Grund, warum dass du da bist. Ja? Und das hoffe ich, dass das in dein Herz hineinfällt. Ich bin von Gott gewollt. Ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, ja, da ist bei meiner Mama was rausgerutscht. Also jetzt nicht bei meiner Mama, ja. Aber ich weiß, dass es sowas gibt. Die hat zu mir gesagt, eigentlich war es schon alles abgeschlossen. Ja, und dann bist du halt noch so als Salzholer gekommen. Ja? Irgendwie als jemand, der ist nicht gewollt gewesen, aber jetzt bist du halt da und da wir niemand verhungern lassen wollen, haben wir dich halt auch ernährt. So nicht, sondern über unserem Leben steht das Ja Gottes. Ob man daran glaubt oder nicht, das ist völlig gleichgültig. Das ist einfach Gottes Akt, Gottes Tat. Und so hat er sich selbst sein Eigentum geschaffen. Wir haben uns nicht jetzt auf diese Erde gewollt, also jetzt durch eigene Kraft. Das ist nicht der Fall. Wir sind auf diese Welt gekommen wie der Konstrukteur eines Autos oder der Maler eines Bildes. Der Maler hat gemalt und das Bild war dann da. Der Konstrukteur hat das Auto entworfen oder dann auch wurde das hergestellt und dann war das Auto da. Das Auto konnte nicht sagen, ich will nicht kommen. Und so sind wir auch gekommen. Auf einmal waren wir da. Weil Gott es wollte. Und so hat er alles geschaffen. Also der Eigentümer, du und ich, wir gehören Gott. Jetzt kommt es darauf an, wenn wir Vers 3 und 4 anschauen, da wird eigentlich eine Frage gestellt und gleich die Antwort gegeben. Wer darf eigentlich jetzt auf den Berg des Herrn steigen? Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Es ging jetzt darum, dass man sich Gedanken macht, wie komme ich zu Gott? Wie geht das? Wer darf denn dahin zu Gott? Früher ging es ja darum, auch diese heilige Stätte war ja die Stiftshütte und dann später auch der Tempel. Aber es geht ja eigentlich viel weiter darüber hinaus. Es sind ja alles nur Schattenbilder. Letztendlich steckt die Frage dahinter, wer darf in den Himmel? Wer darf denn in die Nähe Gottes dorthin kommen und dann bleiben? Wer darf's? Diejenigen, die sich anstrengen hier? Schauen wir uns mal an, was gesagt wird. Wer unschuldige Hände hat, wer ein reines Herz hat, wer ein reines Herz hat, wer seine Seele nicht, niemals auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Liebe Geschwister und Freunde, wenn ihr hier diesen Vers 4 lest, dann dürft ihr jetzt nicht mit einer Feile hergehen und da irgendwie die Spitzen ein bisschen rund feilen, dass man sagt, naja, ganz so heiß, wie es gekocht wird, wird es doch nicht gegessen. Ja? Es geht darum, wer ist wirklich, wirklich rein. Völlig sauber. Ohne Sünde. Und wenn du völlig rein bist, ohne Sünde, dann ist der Weg frei. Hey, dann kannst du an diese heilige Stätte kommen. Und wenn man wirklich jetzt dieses Wort an das eigene Leben dann anlegt und sagt, ja, ich will es ernst nehmen, wirklich ernst nehmen, dann muss eigentlich der Leser dieses Psalms verzweifeln, wenn der sein Ziel ist. Ich möchte gerne zu Gott. Der müsste eigentlich sagen, naja, hat doch keinen Sinn. Keinen Sinn. Auch wenn ich es versprechen würde, dass ich sage, ab heute, den Rest meines Lebens, will ich rein sein. Ich will es versprechen. Ich würde wissen, dass ich schon heute Abend es wieder gebrochen hätte. Und ich würde in die Verzweiflung fallen. Aber nehmen wir mal an, es passiert. Es wäre so, es wäre, mein Herz wäre völlig rein. Und dann kommt der Segen. Vers 5. Der vorher beschrieben wurde, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Also wer ein reines Herz hat, unschuldige Hände hat, wer an der heiligen Stätte dann stehen darf, der wird auch von Gott gesegnet werden. Er wird Segen empfangen. Der Segen hat er ja nicht erarbeitet, oder? Wenn ich etwas empfange, habe ich es nicht erarbeitet. Ich bin einfach da gewesen und hier hast du Segen. Aber wisst ihr, was hier merkwürdig ist? Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes würdig zu merken. Merkwürdig, würdig zu merken, ist das Wort empfangen. Denn nicht nur der Segen wird empfangen. Seht ihr, was noch empfangen wird? Und Gerechtigkeit wird empfangen. Und zwar von jemand, von dem Gott seines Heils. Und jetzt erlebt auf einmal derjenige, der das liest, der darüber auch nachdenkt und eine Wende, denn er bekommt den Blick gewendet von dem, dass ich selbst meine Hände unschuldig machen muss oder dass ich jetzt versuchen muss, mein Herz zu putzen, irgendwie was sauber machen, selbst machen, sondern dann erlebt der Leser, wenn er genau liest, die Gerechtigkeit wird empfangen von Gott meines Heils. Ja, wie geht es denn jetzt? Schauen wir den nächsten Vers an, Vers 6. Da wird diese Gruppe besprochen oder wird von dieser Gruppe gesagt, die das erleben. Und zwar, dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm, nach Gott fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Was bedeutet das? Es ist hier, wir werden Menschen beschrieben, die jetzt nicht allein auf ihre Schuld schauen, sondern sie wollen eine Beziehung zu Gott. Die wollen nach Gott fragen. Die wollen sein Angesicht suchen. Da geht es darum, wie bekomme ich die Verbindung zu Gott? Mein Herz soll sich mit dem Herzen Gottes verbinden. Es geht nicht um unser Tun, sondern um unser Sein, um unsere Beziehung. Das ist es. Und das wird hier dann Jakob genannt. Das ist das Volk der Gläubigen. Das ist das Volk, wo Gottes Segen über ihm ruht. Und deswegen ist diese Sache sehr wichtig. Der Segen, die Gerechtigkeit wird empfangen. Und zwar bei denen empfangen, die in ihrem Herzen Gott wollen. Wisst ihr, manche Leute wollen nur in den Himmel. Die wollen eben nur, dass die Zukunft schön ist. Und wenn es nicht Gott wäre, dann könnte es vielleicht auch Baal sein oder sonst was. Wenn irgendjemand mir das Schöne, die schöne Ewigkeit verspricht und ich kann das irgendwie glauben, dann gehe ich dahin. Aber es geht nicht um die Segnungen, sondern es geht hier zuallererst darum, will ich Gott? Soll mein Herz sich mit dem Herzen Gottes verbinden? Suche ich wirklich Gott? Und das kannst du nur selbst in deinem Inneren beantworten. Dein Leben wird es dann auch zeigen. Aber das ist der Weg, damit du Gerechtigkeit empfangen kannst. Dass dein Herz Gott sucht. Und dass du mit ihm leben willst. Denn er ist der Gott deines Heils. Und wenn er das dein Heil geben kann, dann musst du zu ihm kommen, damit er es dir auch gibt. Hier wird ab Vers 7 von dem König der Herrlichkeit gesprochen. Der König der Herrlichkeit, der starke und mächtige, Vers 8. Liebe Geschwister, ich habe mir mal so überlegt, was bedeutet das, wenn hier Gott beschrieben ist, dass er so stark und mächtig ist? Was bedeutet denn das? Wenn ich mir das hier so vorstelle, der allmächtige Gott, wenn er kämpft gegen irgendwelche Armeen, die sind doch alle ohnmächtig. Ist denn wirklich Gott dann so herrlich und mächtig, wenn er, ich möchte das mal so in einem Beispiel ausdrücken, wenn ich eine Fliegenklatsche habe und da sitzt eine Fliege und ich hau drauf und jetzt ist die Fliege matsch, ja, als ob ich dann so ein mächtiger Mensch wäre. Ja, die Fliege hat ja gar keine Chance. Wo war denn Gott so mächtig und herrlich? Und das werden wir jetzt sehen. Und zwar schlagen wir mal auf in Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5. Und zwar geht es ja in der Offenbarung um Folgendes, dass Gott Vater, der auf dem Thron ist, eine Buchrolle hat. Und in dieser Buchrolle wird die Geschichte der Menschheit weitergeschrieben. Und am Ende kommt ja das heraus, dass Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde macht, Wohnung für die Erlösten, Wohnort auch für Gott selbst. Und in dieser Buchrolle steht, wie die Geschichte weitergeht. Und wer diese Buchrolle öffnet, schreibt sozusagen die Geschichte weiter. Und dann heißt es, diese Frage, Vers 2, das sagt also der Johannes, und ich sah einen starken Engel, der verkündigte mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und niemand, weder im Himmel, das heißt bei den sündlosen Engeln, noch auf der Erde, naja, ist sowieso klar, noch unter der Erde vermochte, das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und als Johannes das so gesehen hat, hat er auch irgendwie das mitgekriegt. Da gibt es eine gewisse Sache, man könnte darunter verzweifeln. Die Geschichte Gottes muss weitergeschrieben werden, ganz klar. Und es heißt hier, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzublicken. Aber einer, der hat dann ihm vielleicht auf die Schulter geklopft und sagt, nein, Einer der Ältesten spricht zu mir: Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und hier wird auf einen Menschen hingewiesen, der aus dem Stamm Juda kommt. Ja, aus dem Stamm Juda kann nur ein Mensch sein. Ja. Aber dann wird noch auf diesen Menschen hingewiesen, der mehr ist als nur ein Mensch, sondern er ist die Wurzel Davids. Ja, was bedeutet denn das? Wer sagt, dass David leben sollte? Wer hat die Nieren bereitet? Gott. Es ist Gott und Mensch. Der hat es gemacht. Auf den wird hingewiesen. Der hat gekämpft wie ein Löwe. Ja? Das heißt ja hier, siehe, es hat überwunden der Löwe, der Löwe. Und jetzt sucht Johannes den Löwen. Ja, wo ist er denn? Wo ist der Löwe? Der Starke, der Mächtige. Und, Vers 6, und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones, dort ist dieser Löwe zu Hause, in der Mitte des Thrones Gottes. Ja? Wird immer wieder gesagt, Jesus setzte sich neben dem Vater, ja? Neben Gott. Natürlich, stimmt. Aber jetzt sehen wir seinen eigentlichen Platz in der Mitte des Thrones. Und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Es ist ein Lämmchen, blutüberströmt. Und dem Johannes war es völlig klar, dass das Jesus ist, der hier noch einmal deutlich macht: Ich habe gekämpft. Und zwar so gekämpft, dass es mein Leben gekostet hat. Können wir jetzt verstehen, dass Jesus, von dem hier beschrieben wird, mächtig ist und stark? Er hat nicht gegen irgendwie so einen ohnmächtigen Menschen gekämpft, sondern er hat gekämpft gegen Sünde, Tod und Teufel. Wisst ihr, was ich nicht wirklich mit meinem Hirn verstehen kann? Wenn es heißt, dass Jesus die Strafe trug für uns Menschen. Und wenn ich dann überlege, was bedeutet, die Strafe zu tragen für mich und für euch. Die Strafe ist die ewige Verdammnis. Ewig. Von allen. Punkt auf Jesu Leben. Und er hat alles bezahlt. Da schaltet sich mein Verstand ab. Und gleichzeitig bringt es mich zur Anbetung. Das war sein Kampf. Und wenn es hier heißt, macht die Tore auf, dass der König der Herrlichkeit einziehe, dann haben wir gesehen, wer dieser König ist. Und seine Herrlichkeit wird in der Heiligen Schrift ja auch gesagt. Und zwar Johannes Kapitel 12. Schauen wir uns das nochmal an. Johannes Kapitel 12, Vers 23 und 24. Da heißt es: Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Dass da seine Herrlichkeit erscheinen wird. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Und da hat er sich zuallererst gemeint. Und sicherlich dann auch für die Nachfolger. Aber zuerst war er das Weizenkorn. Und in diese Hingabe ist die Herrlichkeit des Königs. Es ist so, dass er damit auch deutlich macht, wie er seinem Vater folgt. Es ist schon so, wenn man zum Beispiel Kinder hat, und diese Kinder, oh Wunder, folgen, wenn man ihnen was anschafft. Und wenn das andere noch sehen, tatsächlich, der ist ja nochmal ins Auto gegangen und hat irgendwie was geholt, Tempotaschentücher oder sonst was, weil der Papa es gesagt hat, tatsächlich, der hat sich gar nicht aufgemandelt, sondern der ist einfach gegangen, hat gesagt, ja Papa, ja, wo gibt's denn sowas doch? Aber tatsächlich, es passiert. Passiert, ich habe es gesehen. Und das, ja, weist immer auch auf den Papa und auf die Mama hin. Und gibt auch diesem Sohn einen besonderen Glanz. Wenn der das anders machen will, sagt, nee, das mache ich nicht, du kannst das selbst holen, also Tempotaschentücher sind noch nicht so schwer, die kannst du dir selbst holen. Ja? Wenn er das so machen würde, dann wäre kein Glanz über dies allem. Und bei Jesus hat es nur geglänzt. Es war nicht so, dass es deswegen geglänzt hat, weil da irgendwelche goldenen Gassen waren oder irgendwas anderes so, sondern es war sein Wesen. Das war seine Herrlichkeit. Und es ist er auch noch, die Herrlichkeit. Ja, kommen wir dann zum Schluss. Wir haben den Eigentümer gesehen, die Bedingung, um zu dem Eigentümer zu kommen, den Segen, den er gibt. Den König, was wir noch nicht gesehen haben, ist die Aufforderung. Vers 7. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Das sagt ein König über den anderen König. Der David sagt es. Er sagt schon, also nicht, es geht hier nicht um mich. Sondern es geht hier um den ewigen König, den Herrn Jesus. Das wissen wir. Naja, wenn ich der Tür hier vorne sagen würde, mach mal auf, komm, geh, mach dich mal auf, die wird nicht aufmachen, weil die mich gar nicht versteht. Nur Menschen, die Macht haben über ihre Herzenstür. Die können aufmachen oder zulassen. Deshalb ist diese Aufforderung sicherlich nicht an Holz gerichtet, sondern an Menschen gerichtet. Und dann wird gesagt, tu deine Herzenstür auf. Dass dieser König, der für dich gekämpft hat, der sich so hingegeben hat, dass er einziehen kann, verbock dich nicht, sondern tu es, mach's. Amen.